Kohleausstieg und das Thema erneuerbare Energien. Hier kommt Deutschland tatsächlich sehr zügig voran. Es gibt auch gelbe Bereiche und dazu gehört zum einen die Versorgungssicherheit, aber auch das Thema Akzeptanz, wo es immer noch hapert. Das ist vor allem beim Thema Energieeffizienz und dort insbesondere im Wärmebereich, aber auch eben ganz besonders im Verkehrsbereich.
Wissenswerte. Ein Inforadio-Podcast.
Deal, der ist laut Duden eine zweifelhafte Abmachung oder Vereinbarung. Der Green Deal der Europäischen Union soll nun aber Europa zur Klimaneutralität bis 2050 führen. Ein notwendiges und hehres Ziel, an dessen Erreichbarkeit durchaus Zweifel angebracht sind. Auch und insbesondere, wenn man den deutschen Weg zur Klimaneutralität anschaut. Willkommen, sagt Thomas Prinzler, zu einer neuen Ausgabe der Wissenswerte. Im Februar hat die Bundesregierung in ihrem aktuellen Monitoringbericht zur Energiewende noch einmal bekräftigt, die deutsche Wirtschaft weltweit zur energieeffizientesten Volkswirtschaft zu formen, um bis zum Jahr 2050 die Treibhausgasneutralität zu erreichen. Ende des Zitats. Soweit das ambitionierte Ziel. Die wissenschaftliche Expertenkommission zum Bericht hat die erreichten und erreichbaren Schritte in einer sogenannten Energiewende-Ampel dargestellt. Und darüber will ich reden mit Professor Barbara Lenz vom DLR-Institut für Verkehrsforschung in Berlin-Adlershof und eines der vier Mitglieder der Kommission. Sie ist jetzt bei mir im Studio. Willkommen und danke für Ihre Zeit, Frau Lenz.
Guten Tag, Herr Prinzler.
Wie groß sind Ihre Zweifel an der Erreichbarkeit des Ziels?
Das Ziel kann erreicht werden, aber man muss es natürlich auch differenziert ansehen. Auf der Energieseite sind wichtige Ziele erreicht worden, wie beispielsweise der Kohleausstieg, wo es immer noch hapert. Das ist vor allem beim Thema Energieeffizienz und dort insbesondere im Wärmebereich, aber auch eben ganz besonders im Verkehrsbereich.
Energiewende, die definiert der Duden als Ersatz der Nutzung von fossilen und atomaren Energiequellen durch eine ökologische, nachhaltige Energieversorgung. In den 70er Jahren ist der Begriff durch das Öko-Institut geprägt worden. The German Energiewende ist inzwischen ein internationaler Begriff. Aber wo stehen wir? Sie haben das ja in der Energiewende-Ampel dargestellt, gerade angeklungen. Blicken wir auf einige dieser Ampeleinstellungen. In welchen Bereichen, haben Sie festgestellt, steht die Ampel auf grün?
Das gilt vor allem für den Bereich Kohleausstieg und das Thema erneuerbare Energien. Hier kommt Deutschland tatsächlich sehr zügig voran. Es gibt auch gelbe Bereiche und dazu gehört zum einen die Versorgungssicherheit, aber auch das Thema Akzeptanz. Die Energiewende lebt ja auch davon, dass die Menschen mitgehen, dass die Menschen diese Wende akzeptieren. Und hier sind wir weder bei grün noch bei rot, aber eben in der Mitte drin auf gelb.
Gelb ist ja ein bisschen unentschieden.
Ja, also ein ganz typisches Phänomen, dass die Menschen grundsätzlich damit einverstanden sind und das positiv bewerten, dass es diese Energiewende gibt. Wir kennen ähnliche Phänomene aus dem Bereich des Verkehrs. Aber in dem Moment, wo sie persönlich betroffen sind, wird es dann doch schwierig, die Dinge weiterhin so einfach zu akzeptieren, sondern dann lässt die Akzeptanz doch deutlich nach. Dafür gibt es eine ganze Reihe von Untersuchungen, also empirischen Untersuchungen in Deutschland, die genau das belegen.
Außer der Akzeptanz, was ist noch gelb?
Gelb ist auch das Thema Preiswürdigkeit, also die Frage der Kostenbelastung der Haushalte, vor allem der Letztverbraucherausgaben. Hier sehen wir in den letzten Jahren, dass diese Ausgaben sich auf einem relativ gleichbleibenden Niveau bewegen. Das heißt, es ist unentschieden, ob die Kosten in Zukunft nach unten oder nach oben gehen. Ein weiterer Punkt ist die Versorgungssicherheit, der ist ebenfalls auf gelb und auch hier kommt es eben darauf an, wie schnell und wie gut die Ausbaumaßnahmen in der Energieversorgung gelingen werden.
Sie hatten es gesagt, tiefrot ist der Punkt Energieeffizienz, insbesondere auch bei Gebäuden und die Verkehrswende. Verkehr ist, wie gesagt, Ihr Thema. Warum ist der Verkehr so rot?
Wir kommen beim Verkehr einfach nicht so richtig voran, weil wir effizientere Fahrzeuge, auch effizientere Konzepte haben für Fahrzeugflotten. Aber wir haben immer mehr Nachfrage. Die Nachfrage steigt langsam, aber sie steigt kontinuierlich und sie hört nicht auf zu steigen. Wir haben immer größere Fahrzeuge, vor allem was den Pkw anbetrifft. Und wir haben auch eine deutliche Zunahme im Güterverkehr. Und diese Wachstumsmomente, die überlagern das, was wir an Einsparungen haben, vor allem auf der Fahrzeugeffizienzseite. Und damit kommen wir einfach nicht voran in Richtung einer Reduzierung des Energieverbrauchs und damit auch der Treibhausgasemissionen.
In Ihrer Stellungnahme schreiben Sie, Endenergieverbrauch und Treibhausgasemissionen im Verkehr sind praktisch unverändert geblieben. Sie werden ansteigen, Sie haben das gerade erläutert. Selbst die Corona-Krise hat nichts Entscheidendes verändert?
Nein, die Corona-Krise hat nichts Entscheidendes verändert. Das ist so. Wir sehen weiterhin einen Anstieg bei den Güterverkehren, also vor allem beim Straßengüterverkehr. Und wir sehen auch nicht die notwendigen Reduktionen beim Pkw-Verkehr. Es gab Einbrüche, vor allem jeweils nach der Einführung des Lockdown. Aber insgesamt hat sich die Mobilität, vor allem auch die Pkw-Mobilität, immer wieder erholt. Das heißt, ist wieder auf das alte Niveau zurückgegangen. Und wir haben im Moment den Effekt, dass wir sehen, dass die Leute verstärkt auf den Pkw wechseln, um unterwegs zu sein.
Energiewende und Verkehr und wie der klimaneutral werden kann. Ich spreche dazu mit der Verkehrsforscherin Barbara Lenz. Reden wir also darüber, was in den verschiedenen Verkehrsbereichen getan werden kann und muss. Fangen wir beim Güterverkehr an. Der steigt und steigt, insbesondere auf der Straße. Wasserstoff soll es nun richten. Es gibt inzwischen die Wasserstoffinitiative, auch europaweit, die auch den Verkehr tangiert.
Das ist richtig, wobei Wasserstoff eher eine längerfristige Maßnahme ist. Also es ist nicht mit ersten Fahrzeugen zu rechnen vor 2023, 2024. Und wir haben eben eine Flotte von über 3 Millionen Fahrzeugen. Also bis tatsächlich die Flotte erneuert ist, wird auch beim Güterverkehr sehr lange dauern. Wir haben andere technologische Optionen, die derzeit getestet werden. Das ist zum einen der Oberleitungs-LKW, der aber eben umfangreiche Infrastrukturen entlang der Autobahn erfordert. Und wir haben die batterieelektrischen Fahrzeuge, die vor allem für die kleineren Lkw, die eher im Lieferverkehr, auch im regionalen Lieferverkehr unterwegs sind, mit Sicherheit sehr schnell kommen könnten. Aber auch da fehlt es im Moment an Fahrzeugen. Und dann sollten wir einfach nicht außer Acht verlieren, gerade für die Langstreckenverkehre gibt es eben nach wie vor die Möglichkeit der Verlagerung auf die Bahn. Und das ist jetzt eine Angelegenheit, die auch von der Bahn angegangen werden muss und angegangen wird, eben bessere Konditionen zu bieten. Und damit meine ich nicht nur die finanziellen Konditionen, sondern auch die Flexibilität des Transportes, um Güter über die Bahn zu verbringen.
Frau Lenz, da bin ich jetzt allerdings sehr skeptisch, weil all das ist nichts, was in irgendeiner Art und Weise kurzfristig umsetzbar ist. Die Bahn, und das weiß man, klagt ja auch, sie kommt mit dem Ausbau nicht hinterher. Das sind lange Infrastrukturmaßnahmen nötig, Schienen etc.
Naja, da gebe ich Ihnen völlig recht. Das ist auch das ganz große Problem im Verkehr, dass die Dinge immer sehr lange dauern, bis sie eine Flotte erneuert haben. Das dauert einfach sehr lange. Aber wir müssen es einfach jetzt angehen, denn bis 2050 haben wir noch knapp 30 Jahre und dann wollen wir klimaneutral sein. Also muss es jetzt starten. Und bei der Bahn geht es nicht nur darum, jetzt die Bahn auszubauen, also die Infrastruktur auszubauen, sondern auch neue Konzepte zu entwickeln. Da ist die Bahn im Moment auch schon sehr aktiv unterwegs. Von daher geht es eigentlich Hand in Hand. Zum einen diese neuen Konzepte, die die vorhandene Infrastruktur besser ausnutzen. Da hilft uns natürlich die Digitalisierung ganz viel. Und zum anderen dort, wo Engpässe bestehen, muss weiterhin Infrastruktur ausgebaut werden. Aber ich gebe Ihnen völlig recht, das ist bei der Bahn besonders langwierig und aufwendig.
Die Bahn ist sozusagen eine Möglichkeit, Waren von der Straße wegzubekommen. Wir haben natürlich auch noch Wasserwege. Welche Rolle spielen die denn? Es gibt ja zum Beispiel bei der Schiffsbauversuchsanstalt so Projekte, wo auf den letzten Kilometern autonome Schiffe Güter ausliefern. Kann das zukunftsträchtig werden?
Das halte ich für durchaus zukunftsträchtig. Bei den Schiffen haben wir eben auch diese Anforderungen an CO2-ärmere Antriebe, die in der Binnenschifffahrt immer besser umgesetzt werden, aber eben immer noch zu wenig. Und auch das sind Maßnahmen, die langfristig mit Sicherheit wirken können, aber eben keinen kurzfristigen Effekt haben. Und bei der Schifffahrt, das haben wir vor 2 oder 3 Jahren gesehen, als wir die starke Trockenheit im Sommer hatten, da haben wir eben das Problem, dass die Infrastruktur Wasser möglicherweise im Zeichen des Klimawandels nicht mehr so zuverlässig zur Verfügung stehen wird wie bislang.
Schau an, auch der Klimawandel hat auf den Verkehr an der Stelle eine Auswirkung.
Ja, wir hatten damals, konnte beobachtet werden, dass gerade am Oberrhein mächtige Lieferengpässe oder Produktionsengpässe im Bereich der chemischen Industrie und der Mineralölindustrie entstanden waren.
Gut, gehen wir in die Luft. Flugzeuge werden zwar immer besser, sind leiser, auch ein bisschen effizienter, sind aber immer noch Dreckschleudern. Und rein elektrisch werden sie kaum fliegen können.
Das ist richtig. Also wenn wir über elektrische Flugzeuge reden, dann gucken wir ganz weit in die Ferne und dann gucken wir uns auch nicht die großen Flugzeuge an, sondern eher kleine Flugzeuge. Bei den Flugzeugen werden wir nicht umhinkommen, mit alternativen Kraftstoffen diese Flugzeuge quasi anzutreiben. Das ist die einzige Möglichkeit, die im Moment als realistisch eingeschätzt wird, um Flugzeuge weniger klimaschädlich zu machen.
Sie werden es aber immer bleiben.
Sie werden es immer bleiben, dadurch, dass sie eben nicht nur Kraftstoff verbrauchen, sondern dass sie auch Zirren bilden, also Schleierwolken. Und die wiederum haben Einfluss auf die Abstrahlung. Aber auch da gibt es mittlerweile eine Menge Forschung, um Konzepte zu entwickeln, die diese Zirrenbildung minimieren.
So, Frau Lenzen, jetzt kommen wir zu dem Bereich, der uns alle sehr intensiv betrifft, tagtäglich in der Regel, Personentransport im öffentlichen und im Individualverkehr. Der hat ja zugenommen, sagten Sie. Die Bundesregierung setzt voll auf E-Autos. Ich fahre eins, war in den letzten Wochen maximal genervt, weil das Auto wegen der Kälte ständig an der Ladebox hing. Die elektrischen BVG-Busse sind gleich ganz ausgefallen. Ist das wirklich der richtige Weg?
Das ist der einzige, den wir im Moment haben. Sie haben es vorher selber angesprochen, Herr Prinzler. Was geht recht zügig jetzt? Und bei der Elektromobilität sind wir einfach so weit, dass wir Fahrzeuge haben, die grundsätzlich funktionieren. Es war extrem kalt und das wird mit Sicherheit bei den neuen Modellen besser werden. Aber das ist das Einzige, was wir haben, um auf technologischem Wege schnell zur CO2-Reduktion beizutragen.
Reichweite und Effektivität von Verbrennungsmotoren, hört man immer wieder, sind unschlagbar. Wäre es nicht sinnvoll, da mehr zu investieren, auch in klimafreundliche synthetische Kraftstoffe mit hoher Energiedichte und wenigen Verbrauch?
Ja, synthetische Kraftstoffe sind ein Thema, das im Moment die Forschung, aber auch die Politik durchaus auf dem Schirm haben. Das ist ein Beitrag zur CO2-Neutralität oder zur CO2-Reduktion zumindest. Aber auch da sind wir im Moment noch in einer sehr frühen Phase der Entwicklung. Wir sind noch nicht so weit, dass synthetische Kraftstoffe, also außer wenn wir von Biokraftstoffen der zweiten Generation reden, aber wenn wir von synthetischen Kraftstoffen, sonstigen Power-to-Liquids reden, dann sind wir noch nicht in der Lage, das in einem großen industriellen Maßstab herzustellen und damit eben auch zu Preisen herzustellen, die diese Kraftstoffe überhaupt interessant machen. Aber da werden in den nächsten Jahren sehr zeitnah entsprechende Forschungseinrichtungen oder Anlagen entstehen, um genau diese Entwicklung voranzutreiben.
Wenn man insbesondere in die Städte guckt, nicht nur Berlin, Hamburg, München trifft das Ruhrgebiet, der Individualverkehr verstopft die Innenstädte, die Autos werden immer mehr und größer, unverändert haben 80% der Haushalte ein oder auch mehr Autos. Und dann in der Zukunft, wenn wir autonom unterwegs sein können, werden alle, die heute nicht oder nicht mehr fahren können, auch unterwegs sein. Das klingt nicht nach Entspannung.
Da muss ich Ihnen auf der einen Seite recht geben. Auf der anderen Seite sehen wir, dass die Städte zusehends, vor allem die größeren Städte zusehends daran gehen, dieser Situation dadurch Herr zu werden oder diese Situation dadurch zu steuern, dass eben nicht nur auf Technologie gesetzt wird, sondern auch auf verhaltensbeeinflussende Maßnahmen. Und das sind ganz oft ganz konventionelle Maßnahmen, die wir schon lange kennen, die aber bislang noch nicht mit der notwendigen Intensität umgesetzt werden. Wenn Sie an eine Stadt wie Köln denken, in Köln überlegt man jetzt von einer Parkgebühr von 30 Euro auf eine Parkgebühr zu kommen, die rund 500 Euro beträgt. Und wir finden Vergleichbares zum Beispiel in Städten wie Amsterdam. Brüssel ist dabei. Also die Städte fangen an, sich zu wehren, und das wird das Verhalten der Menschen mit Sicherheit beeinflussen. Ob es dadurch weniger Autos gibt, das sei dahingestellt. Es wird mit Sicherheit in den Städten weniger Autos geben, aber wir sind ja in Berlin heute schon so weit, dass nicht mal mehr ganz die Hälfte aller Haushalte ein Auto hat, ein eigenes Auto hat. Und Sie haben zu Recht darauf hingewiesen, bundesweit sind wir immer noch bei 80% der Haushalte. Und das, was wir in Berlin sehen, sehen wir auch in vielen anderen Städten, nicht nur in Deutschland, sondern auch in Europa.
Aber Carsharing, schreiben Sie, hat also nicht so, außer in bestimmten Gruppen, den großen Anklang gefunden. Sie sprechen immer wieder von Verhaltensänderungen, die ja eigentlich erzwungen werden müssen durch drastische Maßnahmen.
Ja, ich mag dieses Wort erzwungen nicht so ganz. Sie können ja immer noch mit Ihrem Auto fahren, aber Sie müssen sich halt überlegen, will ich das, was mich das Auto dann kostet, vielleicht nicht nur beim Fahren, sondern auch beim Stehen, will ich das tatsächlich investieren, und gibt es für mich keine Alternative, die mich genauso gut bewegt, genauso gut mobil macht, aber eben deutlich preiswerter ist. Deshalb bin ich da mit diesem Zwingen doch etwas vorsichtig. Wenn wir eine Regelung hätten, die das Privatauto unattraktiver macht, dann würden meines Erachtens auch die Nutzungszahlen beim Carsharing deutlich nach oben gehen. Aber im Moment ist das Carsharing eben nur für eine ganz spezifische Gruppe von Young Urban People, möchte ich die mal nennen, wirklich interessant. Und das Carsharing wird sich auch anpassen müssen an veränderte Bedürfnisse, also eben nicht nur diese Young Urban People, sondern auch Eltern mit Kindern, ältere Menschen, um einfach auch eine breitere Nutzerschaft zu bekommen. Das sehen wir im Moment noch nicht.
Wenn wir weg vom Individualverkehr kommen wollen, heißt das, es muss Alternativen geben, attraktive Alternativen geben. Ja. Der öffentliche Nahverkehr ist im Moment gar nicht darauf ausgelegt. Auch nicht jeder kann mit dem Fahrrad fahren. Also ist das ein wesentliches Hemmnis?
Eigentlich haben wir in Deutschland einen sehr guten öffentlichen Nahverkehr. Wir haben einen besonders guten öffentlichen Nahverkehr in den großen Städten. Aber wir haben in den großen Städten mehr noch als anderswo eben auch dieses Problem der Lastspitzen im öffentlichen Nahverkehr in den Morgenstunden und dann am späten Nachmittag. Und da wird es dann eng, und dann wird es eben auch für Nutzerinnen und Nutzer eher unattraktiv, den öffentlichen Nahverkehr zu nutzen. Da müssen wir mit Sicherheit etwas tun, um auch diese Lastspitzen noch stärker zu entzerren. Da ist im Moment eine große Hoffnung das Homeoffice. Homeoffice reduziert nicht unbedingt die Fahrstrecke, die Sie als Homeoffice-Anwendender oder Anwendende machen. Aber es reduziert die Lastspitzen, weil nicht mehr alle zur gleichen Zeit zur Arbeit fahren.
Was sind die größten Hindernisse auf dem Weg zu einem klimaneutralen Verkehr? Also über Technologie, Kosten, Akzeptanz haben wir noch nicht geredet.
Genau, also grundsätzlich gehen wir davon aus, es muss sowohl Pull-Faktoren geben. Pull-Faktoren sind Faktoren, die das Angebot attraktiver machen. Wir werden zum Beispiel beim öffentlichen Nahverkehr, den Sie angesprochen hatten, sehen, dass es eine Ergänzung gibt um zusätzliche Mobilitätsoptionen. Das haben wir ja auch schon eine ganze Weile, nicht nur hier in Berlin, sondern auch in anderen Städten in Deutschland und in Europa, dass Carsharing damit verbunden wird, dass E-Roller damit verbunden werden, dass Ridesharing-Dienste damit verbunden werden. Aber wir brauchen eben auch diese Push-Faktoren, die Menschen Sie haben das Zwingen genannt. Ich würde das tatsächlich dieses Push so nehmen, die dahin schubsen, dass sich ihr Verhalten ändert. Ohne diese Verhaltensänderung, nur mit Technologien werden wir diesen Wandel nicht schaffen. Und wenn das Angebot gut ist und auch als positiv wahrgenommen wird, dann werden auch diese Push-Faktoren durchaus oder diese Push-Maßnahmen durchaus akzeptiert.
Zum Schluss schauen wir auf 2030, nein, eigentlich auf 2050. Wie sieht dann der optimale Verkehr in Städten zum Beispiel aus?
Der optimale Verkehr in Städten, der lässt den Menschen ganz viel Raum, um eben mit den sogenannten aktiven Modi unterwegs zu sein. Das ist eben nicht nur das Fahrrad, sondern das sind auch die Füße. Wir haben einen hochflexiblen, attraktiven öffentlichen Verkehr. Und das gilt nicht nur innerhalb der Städte, sondern das gilt auch zwischen den Städten. Und vor allem haben wir auch eine attraktive, nicht auf das Auto angewiesene Verbindung zwischen dem Umland und den Städten.
Barbara Lenz, danke für das Gespräch.
Ich bedanke mich.
Professor Lenz ist vom DLR-Institut für Verkehrsforschung und Mitglied der Expertenkommission Energie der Zukunft. Ich bin Thomas Prinzler. Tschüss.
Wissenswerte. Ein Podcast von Inforadio. Wir lieben das Warum.